Halleluja. Tauchen wir nochmal ein in Gebet. Mensch, der Papa ist so gut und er liebt euch so sehr. Und lass uns das einfach nochmal ganz ins Bewusstsein holen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Leute, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Vater, und das bekennen wir jetzt vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, dass die Freude an dir, völlig unabhängig von irgendwelchem Besitz oder Können, sondern nur die Freude an dir, da fokussieren wir uns mal drauf im Geist. Die Freude vom Herrn, auf dem Herrn, über den Herrn, das ist meine Stärke. Bekenn das mal. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Vater, wir binden jetzt alles, was diese Freude rauben will. Wir werfen es raus. Wir sagen, ich muss leider draußen bleiben. Ich will dich nicht. Jede Emotion, jeder Gedanke, jeder Umstand, jede Not, jede Herausforderung, die mir die Freude rauben will, ist jetzt unter meinen Füßen. Und ich sage raus in Jesu Namen. Ich fülle mich neu mit deiner Freude. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich bin stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Wir tragen die Waffenrüstung Gottes. Ja, uns geht's gut an Geist, Seele und Leib, weil der Herr uns liebt, weil er für uns ist, weil er gut ist, weil er ein guter Gott ist. Wir durchbrechen heute Morgen jede Mauer, die der Feind versucht hat zu bauen. Auch jeder Zaun, wo der Wind durchbläst und wir denken, wir sind frei, aber der Zaun ist da. Wir merken, wir sind eingeengt, eingeschränkt. Wir reißen jeden Zaun der Feindschaft heute Morgen nieder. Jeder Zaun der Manipulation und der Lüge ist jetzt zerbrochen, jetzt zerstört in Jesu wunderbarem Namen. Und der Geist des Herrn ist Freiheit. Heiliger Geist, ich bete, dass du die Herzen jetzt füllst mit deiner Freude, mit einer neuen Erquickung, mit einer neuen Frische im Geist, ein neues Freudenöl, eine neue Erquickung. Danke, Jesus, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, Heiliger Geist, mehr von dir. Gieß aus, gieß aus, gieß aus, gieß aus. Papa, da wo die Herzen trockene Stellen haben, gieß neu dein Öl aus. Mach es neu geschmeidig, neu weich. Mach es neu. Gib neue Hoffnung, neuen Glauben wieder. Ohnmacht geht, Verzweiflung geht, Angst geht. Jetzt weg in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Freude gehört uns. Freude gehört uns. Freude gehört uns. Danke, Jesus. Danke, dass der Feind unter unseren Füßen ist. Danke, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden, sondern dass die Gemeinde die Hölle überwindet. Danke, Jesus, dass wir leben, dass wir herrschen im Leben an Christi statt. Und wir üben heute Morgen diese Herrschaft aus im Geist und wir sagen, Satan, du bist ein besiegter Feind. Du bist gebunden im Leben meiner Geschwister. Du bist gebunden im Leben von meinen Geschwistern und alles andere ist Lüge. Danke, Jesus. Vater, wir beten heute Morgen, dass alles, was dich nicht meint, jetzt geht. Es muss gehen, es muss gehen, es muss gehen. Jede Krankheit verlässt unseren Körper, jeder Schmerz, jede Entzündung geht jetzt weg. Jeder Druck auf unsere Seele geht jetzt weg. Jede Angst vor der Zukunft, jede Versorgungsangst geht jetzt weg in Jesu Namen. Jede Bedrückung geht jetzt weg. Jedes Versagen oder jede Angst vom Versagen geht jetzt weg in Jesu Namen. Freude kommt, ein neues Freudenöl. Sag mal, Herr, ich empfange deine Freude ganz neu. Herr, ich empfange deine Freude ganz neu. Ich empfange deine Freude jetzt. Halleluja. Und ich widerstehe allem, was dich nicht meint. Gott ist gut. Mein Leben ist gut. Alles, was in meinem Leben ist, ist gut. Weil mir alles dienen muss. Weil ich berufen bin, weil ich geliebt bin und weil Gott für mich ist. Halleluja. Amen. Amen, 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 Amen. Manchmal müssen wir ein bisschen durchbrechen, gell? Aber Gott ist gut. Halleluja, Halleluja. Heute Morgen habe ich so das Thema Gebet auf dem Herz, habe das Thema Gebet vom Heiligen Geist auf dem Herzen. Und ich glaube, heute Morgen geht es so um dein Gebet, um dein persönliches Gebet. Ich glaube, dein persönliches Gebet, deine Gemeinschaft mit dem Herrn ist so das Wichtigste in deinem Leben. Ist die Priorität Nummer eins. Und ich glaube, wir alle kennen die Zeiten, wo das so ein bisschen in den Hintergrund rückt oder wo wir es vergessen, wo wir es vernachlässigen oder wo wir so ein bisschen nicht mehr dran denken oder wo andere Dinge wichtiger werden oder wir manche Herausforderungen haben, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Und dann rückt es alles so ein bisschen in den Hintergrund und man merkt so, Mensch, irgendwie, es klemmt, es zwickt, es passt nicht mehr richtig, es flutscht nicht mehr richtig, irgendwo bleibt man hängen. so, und ich habe so manchmal das Gefühl, wie der Heilige Geist uns dann so sagt, komm, beschäftig dich wieder mit dem Herrn. Komm zurück an den Punkt, wo du tankst, an den Punkt, wo du den Tag wieder dem Herrn weihst, wo du dich ausrichtest nach dem Herrn und du weißt, es ist so viel besser, wenn man mit dem Herrn durch den Tag geht, durch die Woche, durch den Monat, durch das Jahr wie ohne. Und das ist heute, ja, ich glaube, kein Vorwurf, den der Herr euch macht oder so, sondern es ist wirklich nochmal so ein Wachrütteln, so ein bisschen auch die Umarmung, die der Herr euch heute Morgen anbietet, die spürt es so vom Heiligen Geist, dass er euch umarmen will heute Morgen. Und manchmal führt mich der Herr so zu ganz einfachen Bibelstellen. Und dann merke ich so, dann will der Feind reden, dann will meine Seele reden, dann will der Verstand reden. Und dann merke ich, wie der Heilige Geist sagt, Thomas, lies einfach nur, was da steht. Und lass alles andere weg. Aber das ist schon herausfordernd genug. Das ist schon manchmal Hammer genug. Leute, es gibt Verse in der Bibel, da denke ich manchmal wirklich, die sind zu gut, um wahr zu sein. Hast dich schon mal dran ertappt, dass du einen Vers liest, der so gut ist, dass du denkst, ah, das kann doch gar nicht wahr sein. Das funktioniert vielleicht bei den Christen in Afrika oder in China, ich habe keine Ahnung, wo Christen mega Wunder erleben. Aber ich bin so froh, dass der Jesus in Deutschland derselbe ist wie in Afrika oder in China oder sonst wo auf der Welt, oder? Und es ist auch so gut, dass wir uns mit niemand vergleichen müssen. Wir müssen nicht sagen, hey, die haben dies, die haben das, sondern wir haben das, was wir haben. Und Gott hat uns so gemacht, wie wir sind, und es ist gut. Hast du dann Amen dazu? Dass du sagst, Gott hat mich gut gemacht. Und wenn noch irgendwas gibt, was Veränderung bedarf, wird er das machen. Er macht es in seiner Liebe, er macht es mit seiner Geduld, und es ist so gut. Wir sind ungeduldig, wir wollen es manchmal mit der Liebe umgehen. Habe ich ja das Zeugnis erzählt, wo ich vor vielen, vielen Jahren, über 20 Jahre ist das her, wo ich gesagt habe, Herr, ich bin so ein cooler Typ, ich kann das ab, mach's bei mir ganz schnell und so hart, wie du willst. Gott hat es gemacht. Das war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens, wo ich zum Schluss gar nichts mehr verstanden habe. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht mehr, was ich bin. Ich wusste nicht mehr, wo ich lebe. Es war alles wupp. Und da habe ich gesagt, Herr, was ist denn los? Er hat gesagt, du hast doch zu mir gesagt, ich soll's so machen. Und dann bin ich erschrocken. Manchmal, oder früher vor allem, dachte ich so, ich bin Johnny Cool und ich kann das schon. Und die anderen, das dauert 20 Jahre, macht es bei mir im Halben. Yo, 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 nie wieder habe ich das gebetet, nie wieder. Und ich werde es auch nie wieder beten. Ich sage, Herr, deine Geduld und deine Gnade und deine Liebe und deine Ausdauer sind so viel besser wie meine Ungeduld, meine Gnadenlosigkeit, meine Lieblosigkeit und meine Ungeduld. Lieber in Gottes Zeit, und es dauert ein bisschen, wie dass man denkt, man ist schon nicht cool, oder? Und alles in unserem Leben, wirklich alles, auch das Negative, auch das Böse, auch das Schlechte muss uns dienen. Habt ihr das schon mal festgestellt, wenn ihr so zurückdenkt? Auch da, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die falsch waren, die vielleicht sogar gegen Gott waren, wo er sogar Nein gesagt hat und wir haben gesagt Ja oder umgekehrt. Oder wo es uns gar nicht bewusst war, dass wir gerade falsch abbiegen. Und irgendwann wird es uns bewusst, weil nichts mehr funktioniert. Selbst diese Zeiten dienen uns. Ich habe gestern mit einem Mann telefoniert und habe gesagt, weißt du, mir ist so klar, dass auch diese Zeiten bringen Frucht in unserem Leben. Weil Römer 8, Vers 28 sagt, uns muss alles zum Besten dienen. Natürlich ist es nicht sofort, wenn man durch die Situation ist. Da ist man erstmal froh, dass Gott einem nicht aufgegeben hat und gesagt hat, jetzt ist Schluss. Ne? Da ist man erstmal froh, wenn man die Gnade und die Liebe wieder tankt. Und das Schöne an Jesus ist, ich stelle immer und immer wieder fest, wie wenn es zum ersten Mal wäre, und ich bin ja jetzt auch schon ein alter Hase, so wie manche von euch auch, gehe ja schon lange mit dem Herrn, dass er sich nicht verändert. Jedes Mal, wenn ich Bock missbaue und er vergibt mir wieder, denke ich, boah, es fühlt sich immer an wie beim ersten Mal. Du fühlst dich dumm, du fühlst dich als Versager, deine Emotionen, kennt ihr das alles? Deine Emotionen sagen dir, yo, du blickst es nie, du lernst es nie, alle können es, nur du nicht. Und das wird wahrscheinlich auch irgendwo nie aufhören. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Zeit danach ist immer kürzer. Ich bin nicht mehr 3 Jahre im Tal, ich bin nicht mehr 3 Monate im Jammertal, ich bin nicht mehr 3 Tage, 3 Stunden, maximal noch 3 Minuten. Amen. Halleluja. Weil ich sofort sage, Heiliger Geist, was ist die Wahrheit? Und wenn du Buße tust über irgendwas oder sagst, Herr, ja, ich weiß, das war falsch, es tut mir leid, dann ist er treu, sagt das Wort. Er ist nicht untreu, er ist nicht die Mimose, er ist nicht der Bockige. Oh, jetzt kommst, Seit 3 Wochen sage ich dir, kehr um, tu Buße. Jetzt kommst du angeschissen. So ist Gott nicht, Gott sei Dank. Gell? So sind wir manchmal oder Menschen sind manchmal so. Und ich bin so froh, dass Gott anders ist, dass Jesus anders ist und dass der Heilige Geist, der bei uns ist, uns einen anderen Jesus vermittelt wie die Welt. Wir haben keine Zehnerkarte, wir haben eine Endloskarte. Die ist nie vollgezwickt. In der Welt haben wir manchmal so Situationen, wo wir merken oder wo auch wir selber merken mit anderen Menschen, wo unsere Gnade oder unser Erbarmen schnell an ein Limit kommt. Ja, aber bei Gott ist es anders. Und da können wir auch da beten und sagen, Herr, gib mir neue Gnade für die Person, gib mir neue Liebe und es funktioniert. Manchmal werden wir blind, manchmal sind wir in einer Zeit drin, die sehr schwierig ist. Sehr, sehr schwierig ist. Und vor ein paar Wochen habe ich ja euch so einen kleinen Hilferuf gesagt, habe gesagt, bitte betet für mich. Und ich habe so 2 Wochen hinter mir, ganz massive 2 Wochen, wo ich gemerkt habe, boah krass, mein Kopf ist so in Finsternis, ich komme fast nicht mehr raus. Und ich habe echt gedacht, ich kann nicht mehr länger Pastor sein, ich komme nicht mehr raus. Und am Freitag hatte ich einen Durchbruch, ich habe mit dem Bruder geredet, der nicht von der Gemeinde ist, von weiters weg, der nichts weiß, habe ich gesagt, hey, können wir mal miteinander reden, können wir beten? Und Gott hat einen Schlüssel nach dem anderen gegeben. Und es ist gut, wir brauchen das, stimmt's? Und ich habe euch ja letzten Sonntag gesagt, dass die Angriffe des Feindes immer perfider werden. Und wenn der Teufel einen neuen Virus geschrieben hat, dann merke ich den nicht gleich, weil meine Virensoftware hat den noch nicht auf dem Bildschirm. Versteht ihr, wenn ich so bildlich spreche? Die Virensoftwarefirmen, die pilgern durchs Internet und schauen, wo ist da wieder was? Wo ist da wieder ein neuer Wurm? Und dann erkennen sie den, schreiben eine Maßnahme dagegen und dann schicken sie das raus als Update für dein Virenprogramm. Der Heilige Geist macht genau dasselbe. Nur manchmal hören wir nicht gleich hin, manchmal sind wir zu beschäftigt oder sonst irgendwie unterwegs. Dann merken wir nicht gleich, was passiert. Und es ist dann für mich als Pastor extrem schwierig, immer zu dienen, Sonntag für Sonntag, wenn es mir selber nicht gut geht oder wenn ich selber in einem Prozess drin bin, wo ich eigentlich Ruhe bräuchte oder eine Antwort und muss aber weiter dienen. Das ist manchmal echt, boah, ja. Und da möchte ich mich bei denen bedanken, die gebetet haben. Weil Gebet ist das Wichtigste, das ist das A und das O. Dass wir im Gebet füreinander einstehen, dranbleiben, nicht aufgeben. Aufgeben ist keine... Halleluja, das gilt für deine Ehe, für deinen Job, für die Gemeinde und für viele andere Dinge. Aufgeben ist keine Option. Es sei denn, Gott redet's und dann ist es gut, dann ist auch das gut. Aber wenn Gott nicht redet, weitermachen, durchkämpfen, Arschbacken zusammenkneifen und weiter. Das war so ein Spruch bei der Bundeswehr. Herr Unteroffizier, ich mag nimmer, mir tun die Füße weh. Wie viel Kilometer noch? Noch 13 Kilometer, ich mag nimmer. Arschbacken zusammenkneifen, weiter. Ja, da hast du Blasen an den Füßen, dein Gepäck wird immer schwerer mit jedem Kilometer und du hast überhaupt keinen Bock zu nichts mehr. Und dann heißt es Arschbacken zusammenkneifen, weiter. Für manche wäre die Bundeswehr wirklich was Gutes, weil da kannst du nicht aufgeben. Für mich war es stellenweise die Hölle, weil ich ein Rebell war und weil ich immer gedacht habe, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Viele Dinge, die ich predige, bin ich da durchgegangen und habe immer gedacht, boah, ich habe immer irgendwo ein Loch gesucht und da war keins. Und irgendwann, nach viel, viel Kopfweh, weil die Mauer viel härter war als mein Schädel, habe ich gemerkt, okay, ich gebe jetzt klein bei, ich mache jetzt, was der Herr Unteroffizier sagt. Und dann habe ich gemerkt, wow, es ist so viel stressfreier. Ich muss immer noch machen, was er sagt. Das muss ich auch, wenn ich es nicht will, auch wenn ich rebelliere. Aber es ist so viel stressfreier. Leute, im Geist ist es genau dasselbe. Der Heilige Geist sagt uns manchmal Dinge und wir wollen nicht. Wir bocken oder wir hören nicht hin oder was auch immer. Und dann kämpfen wir und suchen ein Loch und suchen einen Umweg und suchen einen Ausweg, suchen irgendwas, wo wir rauskommen aus der Situation, damit wir nicht tun müssen, was der Unteroffizier sagt. In dem Fall der Heilige Geist. Aber wenn du gelernt hast, und das ist einfach ein Lernprozess, irgendwann zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir, was du willst. Und du dann anfängst, es umzusetzen in deinem Leben. Das kann auch manchmal sein, dass du dich von Leuten trennen musst. Es kann sein, dass du dich von einem Hobby trennen musst. Es kann sein, dass du dich von Bad Habits trennen musst, von Süchten, von schlechten Angewohnheiten. Dass der Heilige Geist sagt, du, das ist nicht mehr dran. Es trennt dich von mir. Es ist nicht gut. Ja? Es können unendlich viele Dinge sein. Und dann, wenn du irgendwann an den Punkt kommst und du wirst an den Punkt kommen, Solange du noch Jesus liebst und solange er noch zu dir reden darf, wirst du irgendwann an den Punkt kommen und merken, ja, ich glaube, es geht gar nicht mehr anders, wie zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und dann merkst du, wow, es ist so viel stressfreier. Du musst immer noch tun, was der Heilige Geist gesagt hat. Er wird seine Meinung nicht ändern. Aber es ist so viel stressfreier, dem Heiligen Geist nachzufolgen, wie dein Ding durchzuziehen. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er korrigiert uns jeden Tag. Aber auf eine tolle Art und Weise. Das bringt kein Mensch hin, dich so zu korrigieren, wie der Heilige Geist dich korrigiert. Schon mal festgestellt? In einer Sanftheit, aber mit einem mega Nachdruck. Menschen sind manchmal voller Druck und wenn du nicht gleich machst, was sie sagen, hören sie auf und sagen, es hat eh keinen Wert. Der Heilige Geist ist genau andersrum. Er kommt mit einer Sanftheit und immer wieder, wenn er es dir 100 Mal am Tag sagen muss, sagt das 100 Mal. Oder das 101. Mal. Oder die 1001. Nacht. Es ist ihm egal. Aber er lässt nicht locker. Er gibt dich nicht auf. Ist es nicht der Hammer? Ich staune manchmal, wie Gott eine Eselsgeduld hat in meinem Leben. Oder in deinem Leben. Wie er immer wieder motiviert, immer wieder die Arme auffällt, einem immer wieder empfängt, immer wieder sagt, ich hab dich lieb, immer wieder sagt, ich gebe dich nicht auf, immer wieder dir zu verstehen gibt, ich glaube an dich. Macht er das bei dir auch? Oder ist schon mal gekommen und hat gesagt, ich glaube, wir beiden müssen uns trennen, es hat keinen Wert mit dir, du bist einfach zu doof. Das macht er nicht, gell? Ist das gut? Wisst ihr, was das bei mir bewirkt? Ich merke, in meinem Herz bewirkt es immer wieder so einen Motivationsschub. Immer wieder, wo ich nicht auf mein Versagen schaue, sondern wo ich drauf schaue, was der Herr mit mir vorhat. Und das motiviert viel mehr, als wie einer ständig kommt, der Treiber mit der Peitsche und sagt, du musst, du hast noch nicht und so weiter. Das bringt gar nichts. Druck erzeugt immer Gegendruck. Das ist auch bei der Kindererziehung so. Je mehr du Druck ausübst auf die Kinder, desto mehr rebellieren sie. Du musst ihnen mit Liebe begegnen. Du musst ihnen als Vorbild begegnen. Du musst vor allem das, was du von ihnen forderst, musst du selber vorleben. Richtig? Ich kann nicht zum Sammy sagen, Sammy, werd ein toller Ehemann für Kira, hab sie lieb und dann sieht er, wie ich mit Bärbel umgehe, wie wenn die ein Stück Dreck wäre. Wenn ich sie ständig beleidige, ständig fertig mache, sie ständig niedermache, dein Essen schmeckt nicht und dies und das. Wie soll Sammy seine Frau mal loben? Der macht genau, wie ich das gemacht habe, weil er denkt, das ist normal. Korrekt? Mit dem Rauchen, oh Kleiner, fang nie an rauchen, was wir da machen. Rauchen, saufen, selb in grün, lügen, betrügen, dies, sel, alles, all diese Dinge, geizig sein. Ja, immer sein eigenes Vorteil, all diese schlechten Dinge färben ab auf die Kinder. Und ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der jeden Tag sagt, heute Morgen ist die Gnade neu. Das heißt, jeden Morgen kannst du starten und sagen, heute ist der Tag der Veränderung. Heute fange ich an. Und es fängt erst mal mit einer Entscheidung an, Leute. Es macht nicht plopp und dann ist alles anders. Aber du triffst eine Entscheidung, sagst, ich möchte anders zu meiner Frau sein, ich möchte anders zu meinen Kindern sein, ich möchte mich anders in der Arbeit verhalten, ich möchte ein guter Arbeitskollege werden, wo du vorher der Muffelpeter warst und der Motzheini. Wenn du um die Ecke kommst, machen alle im Aufenthaltsraum, und du wunderst dich, warum dich alle ablehnen, weil du immer schlecht drauf bist. Du denkst aber, alle anderen sind schlecht drauf, merkst gar nicht, dass du eigentlich die Quelle bist. Diese Dinge passieren uns immer und immer wieder mal. Mal mehr, mal weniger, stimmt's? Und der Vater, der bietet uns die Hand jeden Tag zur Freundschaft an. Und der Schlüssel zur Veränderung ist Gebet. Wenn der Schlüssel für Veränderung Gebet ist, was wird dann der Teufel machen? Er wird das Gebet mit aller Macht zu verhindern suchen. Wenn du sagst, na, um 9 Uhr bete ich. Ich garantiere dir, kurz vor 9 klingelt dein Telefon. Es klingelt an der Türe. Oder du hörst gerade Radio und da kommt gerade ein ganz toller Bericht, den du noch fertig hören willst. Oder du kriegst eine E-Mail. Oder es macht Ding-Dong am Handy. Irgendwas ist immer. Oder dir fällt ein, Mensch, ich wollte doch noch im Baumarkt die Zange kaufen. Soll ich gleich fahren und nachher beten? Kennt ihr das Programm? Diese Ablenkungen, dieses dich rausziehen aus dem Gebet. Und ich spüre so, dass der Vater es liebt, wenn wir im Gebet ehrlich sind. Das kann ein 5-Minuten-Gebet, kann mehr bewirken, wie eine Stunde rumreden. Jesus hat gesagt, plappert nicht wie die Heiden an den Hausecken, wo sie jeder sieht und jeder denkt, boah, ist das ein toller Beter. Geh in dein Kämmerlein und der Vater sieht dich. Der Teufel kommt bei mir immer, wenn ich beten will, sagt, oh, jetzt eine Stunde beten. Ich bete aber selten eine Stunde. Eigentlich nie, aber er kommt immer und sagt mir, oh, jetzt eine Stunde beten. Oh, das, ich bete aber selten eine Stunde. Nicht, weil ich nicht will oder weil ich soll. Ich merke immer, nach ein paar Minuten ist durch. Oder? Wenn deine Wäsche leer ist, nimm an, deine Socken sind leer. Alle in der Wäsche. Dann gehe ich zu Bärbe und sage, Schatzi, du, alle meine Socken sind in der Wäsche. Und dann sagt die mir, ja, die sind gerade im Trockner, sind nachher fertig. Sage ich, gut, passt. Dann sagt Bärbel nicht, so, du bietest mich jetzt eine Stunde lang, dass ich dir neue Socken bringe. Glaubt ihr, der Vater ist irgendwie schräger als wir? Wenn ich dem sage, hey, Papa, das, sagt er, in Ordnung, Thomas, passt. Ja, wird alles gut. Und das liebe ich an meinem Gott, dass er nicht auf Religion Bock hat oder auf viele Worte, sondern dass er wirklich auf Ehrlichkeit Bock hat. Ich habe neulich mein Interview, wo in der Schweiz war, wo ich im Radio gegeben habe, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, das höre ich mir nochmal an. Da haben sie mich eine Stunde am Telefon interviewt, aufgenommen und dann als Radio-Podcast oder wie man das nennt. Und da fragt er mich ganz zum Schluss, Herr Bauer, was geben Sie den Menschen mit als Rat für ihr Leben? Und da habe ich alles, ich weiß manches nicht mehr, weil einfach so viel war. Und da habe ich gesagt, seien Sie ehrlich mit Gott. Seien Sie ganz ehrlich mit Gott. Sag Gott das, was dich gerade beschäftigt, was wirklich in dir abgeht. Ich habe noch nie erlebt, dass Gott komisch wurde, wenn ich ehrlich war. Ich habe immer nur erlebt, dass er sich freut, wenn ich ehrlich werde. Aber Religion sagt dir nicht, du sollst ehrlich werden. Religion sagt dir, tu so, als wäre alles okay. Setz eine komische Maske auf, wenn du in den Gottesdienst kommst, egal wo der ist, egal wie der ist, egal in welchem Gebäude. Tu so, als wenn alles in Ordnung wäre und wenn du rausgehst, kannst du wieder dein Zwiebelgesicht oder dein Zitronengesicht aufsetzen. Weil das Leben ist ja so schwer. Und dein Leben ist das Schwerste. Ist ja klar. Aber das steht nicht im Wort. Da steht nicht drin, du sollst gucken, dass dein Leben, weil das Schwerste ist, dass dir es besser geht. Sondern Jesus sagt uns tolle Sachen. Matthäus 7, Abvers 7 in Luther. Matthäus 7, Abvers 7. Und das lesen wir, alles, was wir heute lesen, ich habe ein paar tolle Bibelstellen, die lesen wir einfach mal so, wie es da steht. Weil das ist schon gut genug. Da muss man nichts dazu dichten. Bittet, so wird euch gegeben. Mal bis dahin, das ist schon der Hammer. Bittet, so wird euch gegeben. Boah, das ist ein Satz. Ja oder nein? Vielleicht, manchmal, ab und zu, nicht immer. Was kommt so in dir hoch, wenn du diesen Satz liest? Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Kommt da gleich Freude hoch, dann bist du schon ziemlich weit. Oder kommt ein Aber. Ja, aber da habe ich gebetet und da habe ich und da. Kennt ihr das Programm? Attention. Bittet, so wird euch gegeben, steht da. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Aber ich habe beschlossen als Pastor dieser Gemeinde, wir machen ein Gebetsseminar. Das dauert ungefähr 12 Jahre. Ihr müsst jeden Samstag kommen. Erst dann wisst ihr, wie man betet. Zum Glück habe ich das nicht beschlossen, gell? Zum Glück sind wir keine religiöse Gemeinde. Da steht da nicht, dass du ein Gebetsseminar brauchst. Und ich bin nicht gegen Gebetsseminare, die können gut sein. Versteht mich richtig. Hier steht, bittet, so wird euch gegeben. Das erste Wort ist das Wichtigste. Das ist das, was wir nicht tun. Wir bitten nicht. Wir denken, der Herr macht schon. Ich hatte einige Christen in meinem Leben, die haben zu mir gesagt, wenn Gott mich segnen will, er weiß, wo ich wohne. Das ist ein Satz. Erst habe ich drüber gelacht, aber dann fand ich es gar nicht mehr zum Lachen. Weil ich gedacht habe, eigentlich ist es Blasphemie, oder? Es ist unverschämt. Stell mal vor, ich würde jetzt sagen, ja, mir geht's nicht gut. Die Vicky, die könnte doch für mich beten, die weiß, wo ich wohne. Vicky weiß aber von nichts, weil ich sie nicht bitte. Weil ich denke, das muss doch die blöde Nuss selber merken, dass mir es nicht gut geht. Die muss doch die spüren, dass es mir nicht gut geht. Da muss doch, die ist doch verantwortlich für mich zu beten, damit es mir gut geht. Denken wir manchmal so mit Gott? Denken wir manchmal, Gott ist zuständig, dass es uns gut geht? Ja und nein. Ja, weil er es zugesagt hat. Aber nein, weil wir nicht bitten. Vielleicht bitten wir falsch, vielleicht zu selten, vielleicht weil wir irgendwelche Sachen wollen. Manchmal bitten wir vielleicht wie der Einkaufszettel vom Aldi oder vom Lidl oder vom Kaufland. Herr, ich brauche dies, Herr, ich brauche das, bitte gib mir dies, gib mir das. Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, was Jesus liebt? Wenn wir ihm einfach mal sagen, Herr, ich liebe dich. Wenn wir Gebet anfangen, ihm erstmal sagen, wie sehr wir ihn lieben. Meine Frau mag das auch, wenn ich ihr sage, Schatz, ich liebe dich. Und übrigens, meine Socken sind leer. Sagt die Schatzi, ich habe sie mit Liebe gewaschen und getrocknet, die kommen gleich. Ist viel einfacher, oder? Stressfreier. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Also der erste Schritt ist bitten. Der zweite Schritt ist manchmal suchen. Suchen geht über Bitten hinaus. Manchmal müssen wir suchen. Wo ist die Lösung? Wo ist die Antwort? Was ist die Lösung? Was ist die Antwort? Manchmal müssen wir dranbleiben und anklopfen, bis es aufgeht. Stimmt's? Ich sag oft zu jemand, der einen Arbeitsplatz sucht, bete nicht für tausende Möglichkeiten, wo du dich bewerben kannst. Bete für die eine Türe, die deine ist und die aufgeht. Warum sollst du 100 Bewerbungen schreiben und dann eine davon ist richtig? Ist viel Arbeit für nix. Kannst doch beten und ganz gezielt sagen, Herr, zeig mir die richtige Türe. Ich klopfe an, bis die aufgeht. Das ist einfach, das ist gut. So wird euch aufgetan. So wird euch aufgetan. Könnt jetzt wieder religiös werden und sagen, aber steht da nicht, aber ich könnte es euch sagen. Aber nicht bei dir, aber nicht weil. Aber Martin, du wohnst in Karlsruhe, da fliegt der Heilige Geist immer vorbei. Tut mir leid. Ja, der mag Karlsruhe nicht. Pech gehabt, musst du wegziehen, das ist die Lösung. Zieh am besten neben mich und dann jeden Samstag darfst du mein Auto waschen, du tust das für den Herrn. Oh, Martin kennt sich aus, er will sogar Staubsaugen. Super, Martin, du weißt Bescheid, ne? Nee, so einen Mist brauchen wir nicht. Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Amen. Leute, ich wünsche mir heute Morgen, dass das so in dir hineinfällt, dass du weißt, hey, wenn ich bete, der Vater hört alle meine Gebete. Amen. Im alten Bund war Samuel der Einzige, dessen Gebete nicht auf den Boden fielen. Könnt ihr euch erinnern an die Predigt, wo wir uns das angeschaut haben? Samuel war der Einzige, dessen Gebete nicht auf den Boden fielen, wo keine seiner Gebete nicht eintrat. Oh, wäre schön, wenn wir im alten Bund wären. Nein. Was haben wir gelernt, wo ich euch gezeigt habe mit Johannes des Täufers? Wer war der Größte im alten Bund? Jesus sagt, Johannes der Täufer. Ach, nicht Samuel, nicht David, nicht alle großen Könige oder Propheten. Nein, er sagt Johannes der Täufer. Und dann sagt er diesen Satz, einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Wer ist der Kleinste im Reich Gottes? Wissen wir nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Aber der kleinste Wiedergeborene ist im Reich Gottes. Wer wiedergeboren ist, gehört zum Reich Gottes. Der kleinste Wiedergeborene ist größer als der größte Nicht-Wiedergeborene vom alten Bund. Wow, das ist der Hammer. Und hier heißt es, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und wir sind ja noch in den Evangelien. Da sprach Jesus noch zu Leuten, die noch nicht im Reich Gottes waren. Und dennoch sagte er ihnen die Schlüssel. Zu den Jüngern hat er mal gesagt, denen draußen ist es gegeben, in Gleichnissen zu hören. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Geht's uns gut? Deswegen bin ich viel lieber im neuen Bund als im alten Bund. Denn die haben Stückwerk geschaut, wir sehen das Volle. Wir haben den Messias am Kreuz. Komplett und zu 100%. Wir haben all inclusive. Die haben nicht mal Halbpension gehabt. Nicht mal Frühstück war da wirklich dabei. Halleluja. Bittet, so wird euch gegeben. Vers 8. Denn wer da bittet, hör gut zu, was hier steht. Ist für dich. Das Jesus redet heute Morgen zu dir. Wer da bittet, empfängt. Wer da bittet, empfängt. Da steht nicht, empfängt nicht. Da steht auch nicht vielleicht. Da steht auch nicht, wenn du richtig betest. Da steht auch nicht, wenn dies oder das oder sel oder jenes, was die Stimmen im Kopf uns manchmal sagen. Hast du schon einmal gebetet und es ist nicht eingetreten? Mindestens einmal, streck mal. Die anderen dürfen ehrlich werden. Bei mir schon öfters. Und ich habe dann immer irgendwelche Theorien gehabt, warum nicht. Anstatt zu verstehen, manchmal ist es nicht am heutigen Tag dran. Die Bibel sagt uns ganz klar, der Vater hört alle unsere Gebete. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ist es gut? Nochmal. Manchmal reicht Bitten nicht. Manchmal musst du suchen. Das ist mehr Arbeit als nur geschwind bitten. Und nach Suchen musst du anklopfen. Das ist noch mehr Arbeit, bis die Türe aufgeht. Aber das heißt nicht, dass du aufgeben sollst. Sondern manchmal ist es ein Prozess. Manchmal ist es ein Durcharbeiten, bis die Antwort kommt. Vers 9. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, einen Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, aufpassen, wir sind nicht böse. Jesus sagt nicht, dass wir böse sind, weil wir wiedergeboren sind. Er spricht zu nicht wiedergeborenen Menschen. Wir lesen alles im neuen Bund aus der Sicht der neuen. Halleluja. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, sagt er zu den Verlorenen, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. Wie viel mehr, sag mal, wie viel mehr, wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Am Anfang habe ich gesagt, wir haben oft nicht, weil wir nicht bitten. Weil wir denken, der weiß doch, wo ich wohne. Der weiß doch, dass ich es brauche. Aber ist es nicht viel schöner, den Vater zu bitten? Ich kenne keinen Vater der Welt, der ein guter Vater ist, der seine Kinder nicht gerne beschenkt. Aber ich weiß, dass es den Vätern noch viel mehr gefällt, wenn die Kinder sagen, Papa, wie sieht's aus? Kriege ich das? Wenn du dann in der Lage bist, das zu geben, gib's doch gerne. Es macht doch Spaß zu geben. Macht doch mehr Spaß, großzügig zu sein, wie geizig zu sein. Denn wenn du großzügig bist, hast du Freude, die du teilst. Wenn du geizig bist, hast du Bitterkeit, die bei dir bleibt. Das ist nicht so schön. Halleluja. Markus 11, ab Vers 24. Markus 11, ab Vers 24. Wir schauen uns heute ein paar Sachen an, wo Jesus uns lehrt, wie wir beten sollen. Und ich glaube, wir werden Resultate haben. Amen. Mehr als jemals zuvor. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Leute, das ist der zweite große Schlüssel heute Morgen in dieser Predigt. Habt Glauben an Gott. 22, oder? Oh, sorry, 22. Oh, ich habe mich verlesen. Ich war schon im Vers drin. Ja, jetzt passt's. Sorry. Manchmal habe ich Schreibfehler. Passiert. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Leute, das ist der Schlüssel bei jedem Gebet. Das ist der Schlüssel bei jedem Gebet. Wenn du nicht glaubst, dass der Vater ist, wenn du nicht glaubst, dass der Vater für dich ist, wenn du nicht glaubst, dass der Vater großzügig ist, wenn du nicht glaubst, dass der Vater auf deiner Seite ist, natürlich glaubst du das jetzt nicht, wenn ich dich frage, aber wenn eine bestimmte Situation kommt, denkst du, aber ich nicht. Schon mal erlebt, dass eine Stimme dir sagt, ja, du bist außen vor. Alle wurden belohnt, nur du nicht. Jeder hat ein Geburtstagsgeschenk gekriegt, nur du nicht. Jeder wurde angerufen an seinem Geburtstag, nur du nicht. Passiert manchmal. Aber das ist nicht böse. Aber der Vater sagt, hab Glauben an mich. Leute, das ist der Schlüssel für jede Gebetserhörung. Amen. Denn wenn du nicht weißt, wen du bittest, wenn du nicht verstanden hast, wer Gott ist, wie er ist, kannst du nicht mit vollem Herzen glauben, dass du empfängst, was du gebeten hast. Schauen wir uns auch gleich noch an. Hab Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, heb dich und wirf dich ins Meer. Schon mal einen Christ getroffen, der Berge versetzt hat? Schon mal einen in 2000 Jahren getroffen, der sagt, der Berg stand vorher da und der ist jetzt da, weil ich gebetet habe. Hast du schon mal einen getroffen? Ich bin mit Bärbel schon oft durch die Alpen. Ich sage, Bärbel, wäre das nicht cool, wenn wir den Berg nach Heidelberg beten? Sei, das fällt da gar nicht auf. Die haben so viele. Wir haben keinen hier. Wir haben da im Odenwald den kleinen Katzenbuckel. Da fehlt auch schon die Hälfte, weil sie das abgegraben haben früher. Aber so ein schöner Berg, Skifahren, ein bisschen rumkraxeln, wäre doch nicht schlecht hier. Tourismus ein bisschen an, ne, und so weiter. Ich meine, die da wohnen und dann plötzlich einen Berg auf dem Kopf haben. Die sind nicht so happy. Die haben ein bisschen Kopfweh. Und dann habe ich so gedacht, ist vielleicht doch gar nicht schlecht, wenn man nicht so Berge versetzt. Aber wisst ihr, was Jesus damit eigentlich meint? Da geht es um Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten. Um Gebetsanliegen, glaube ich. Darum geht's. Aber er meint es auch genauso, wie er sagt. Ich glaube, Jesus konnte Berge versetzen. Der Vater versetzt manchmal Berge. Mount St. Helens, in die Luft geflogen, bumm, weg. Etna und andere Berge, die ganz hoch waren, bumm, weg. Vulkanausbruch, bumm, weg. Manchmal glaube ich, der Vater macht es, um uns zu zeigen, so funktioniert's. Bisschen feurigen Glauben und dann buff. Weg ist der Berg. Und da unterm Etna haben sie ja die halbe römische Stadt auf dem, die ist ja jetzt ein paar Meter unter Wasser. Durch die ganze vulkanische Aktivitäten, mal senkt sich das oder mal hebt sich das. Und da ist ein ganzer Mosaik mit Säulen, alles unter Wasser. Wie eine Stadt unter Wasser. Sieht aus, wie wenn man das extra für Taucher gebaut hätte. Aber das war mal eine Stadt, die über Wasser war. Heute ist sie unter Wasser. Also Gott macht da einige Dinge. Er sagt, heb dich, wirf dich ins Meer. Und jetzt kommt der Schlüssel. Und zweifle nicht in seinem Herzen. Wir alle zweifeln manchmal. Und ich habe wirklich seit Jahren Gott gefragt, wo kommt der Zweifel her oder wie kriegt man den Zweifel weg? Die Antwort, wie man den Zweifel besiegt, wie man frei wird vom Zweifel, steht am Anfang des Verses. Habt Glauben an Gott. Wenn du verstanden hast, und da kannst du heute wieder eine Entscheidung treffen und sagen, Vater, offenbare dich mir. Wie bist du wirklich? Ist der Vater gut, ja oder nein? Ist er auf deiner Seite, ja oder nein? Mag er dich, ja oder nein? Hat er das Ja und das Amen in sich für dich, ja oder nein? Ist er jemand, der vertrauenswürdig ist? Ist er zuverlässig? Ist sein Ja ein Ja oder ein Jein? Leute, all diese Fragen musst du in deinem Leben für dich beantworten. Und dann, wenn du da eine Antwort gefunden hast, ist der Zweifel weg. Der Zweifel kann nicht mehr da sein. Denk an jemanden in deinem Leben. Du hast mindestens einen Menschen, wo du sagen kannst, ja, der ist ziemlich zuverlässig. Wenn ich da anrufe, dann ist der da oder die ist da. Nicht 100%, das erreicht niemand, aber ein großer Prozentsatz. Woher weißt du das? Weil du die Person kennst. Weil sie ihre Zuverlässigkeit bewiesen hat. Leute, besser als jeder Mensch ist Gott. Er hat seine Zuverlässigkeit schon lange bewiesen. Er hat angefangen, dich zu lieben, als du noch ein Feind des Kreuzes warst. Das heißt, wenn du betest und du weißt, ich bete zu einem Gott, der absolut zuverlässig ist, kannst du nicht mehr zweifeln. Wie soll das gehen? Versteht ihr? Merkt ihr den Schlüssel? Jesus sagt es hier in einem Satz. Habt Glauben an Gott. Wir haben diesen Glauben in uns durch den Heiligen Geist. Die hatten es noch nicht. Aber er sagt ihnen, das ist der Schlüssel. Und wenn sie sich eines Tages bekehrt hatten, haben sie das auch gelesen. Weil die Briefe waren in den Gemeinden. Die wurden immer wieder vorgelesen, untereinander ausgetauscht, bis daraus irgendwann die Bibel wurde. Hab Glauben an Gott. Ist es schwierig? Suchet, bittet, klopft an. Ist eigentlich relativ einfach. Aber jetzt haben wir ein-, zweimal-, dreimal ein Erlebnis, wo es nicht sofort das Türchen sich öffnet. Und dann denkt man, Und dann kommt Zweifel in unser Herz. Weil wir denken, ist Gott wirklich für mich oder nicht? Habe ich noch irgendeine Sünde, die mich von ihm trennt? Schon mal ein Wehwehchen gehabt, gebetet, ging nicht gleich weg. Vielleicht muss ich das tragen. Vielleicht will Gott mir was zeigen. Gott ist nicht im Vielleicht-Business, Gott ist im Business von Ja und Amen, Nein und Amen. Wow, oder? Ist das gut? Ich bin so froh, dass Gott nicht so ein Gott ist wie die Götter der Welt. Mohammed hat auf dem Sterbebett gesagt, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Keiner weiß, ob er errettet ist. Er hat gesagt, Allah ist ein listiger Gott. Er macht, was er will. Er legt seine eigenen Leute rein. Komischer Allah, gell? Was ist denn das für ein Gott, wo ich bis zum Schluss nicht weiß, kennt er mich jetzt, mag er mich jetzt? Ich bin froh, dass Jesus nicht so ist. Ich bin froh, dass Jesus sagt, ich kenne dich, dein Name steht im Buch des Lebens. Amen. Punkt. Amen. Ich wünsche mir so, dass wenn die nächste Zeit kommt jetzt, die Tage, Wochen, die vor uns liegen, dass ihr anders betet. Mit einer neuen Zuversicht, mit einer neuen Überzeugung, mit einem neuen Frieden. Wisst ihr, Gebet heißt auch manchmal loslassen und nicht mehr sich damit beschäftigen, aber da kommen wir auch noch dazu. Und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt. So wird es ihm geschehen. Was er sagt. Was er sagt. Was sagst du den ganzen Tag? Du kannst beten und sagen, Herr, schenk mir einen neuen Arbeitsplatz. Und dann läufst du den ganzen Tag rum. So ein Mist. Ich finde nichts. Gibt keine gescheiten Jobs. Und dann wunderst du dich, dass dein Gebet nicht in Erfüllung kommt. Dein Reden muss übereinstimmen mit dem, was du betest. Auch das ist so ein Trick vom Feind. Da fallen wir alle immer wieder drauf rein. Wir beten was und dann sprechen wir was anderes. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe das so von klein auf, dass wenn es mir nicht gut geht, dann bruddel ich so leise vor mich hin. Ich bruddel so vor mich hin, so wie so Omas als im Supermarkt, die da die Schachtel laut vorlesen oder irgendwas vor sich hin brabbeln. Ja, wo man denkt, mit wem redet die? Ja, aber so geht's mir manchmal, wo ich dann so leise rede und merke, ich rede dumm Zeug. Boah, das kotzt mich alles an. Oh, so ein Mist, ich habe keinen Bock mehr. Die letzten zwei Wochen war es so intensiv, wo der Heilige Geist sagt, stopp, 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 stopp. Ich sag's mit meinen Worten, halt die Schnauze, so redet er nicht. Aber ich habe gemerkt, red das jetzt nicht. Warum rede ich das überhaupt schon wieder? Warum rede ich das schon wieder? Und ich habe so gemerkt, nein, ich rede es nicht laut. Und ich merke immer, wie so ein Dämönchen in der Nähe sagt, jetzt sag's doch endlich. Die analysieren dich. Der Feind analysiert dich. Du bist immer von Dämonen umgeben. Die können dir nichts, aber die wollen hören, was du sagst. Die wollen hören, was du sagst. Manchmal merke ich das sogar, wenn ich mit anderen Pastoren telefoniere oder mit Männern Gottes und sage, hey, mir geht's gerade so und so. Dann wird das schlimmer, weil die hören zu. Sagen, ach, das ist dein Problem. Ja, da haben wir noch ein bisschen Benzin fürs Feuer. Da musst du noch mehr beten. Manchmal ist Reden Silber und Schweigen Gold. Und es ist viel besser, ins Kämmerlein zu gehen, Türe zuzumachen, sagen, Jesus, du bist die Nummer eins. Aber wir sind alle in der Gefahr, uns immer menschliche Hilfe zu suchen. Oder jemand, der uns bemitleidet. Jemand, der uns zuhört. Jemand, der unser Abfalleimer wird, auch im schlimmsten Falle. Aber Gott will, dass wir zu ihm kommen. Bitte, so wird dir gegeben. Er gibt gerne. Er ist ein Gott, der gerne gibt. Also, wenn du zu dem Berge sprichst, hebe dich und wirf dich ins Meer und nicht daran zweifelst, dass Gott nicht auf deiner Seite ist, sondern dass du überzeugt bist, Gott ist auf meiner Seite, so wird's. Wenn du für einen Kranken betest, hast du die Überzeugung, dass der geheilt wird oder nicht? Du brauchst die, sonst brauchst du es gar nicht beten. Und trotzdem werden manchmal Leute nicht geheilt, weil bei ihnen das Gebet nicht auf ein gläubiges Herz fällt. Und manchmal, Gott will, dass sie anfangen, ihr Reden zu ändern. Denn das Problem ist immer, lies die Bibel, wenn Jesus einen geheilt hat, der nicht glaubte, weil er ihn aus Mitleid heilte oder weil er Gott gut ist, kurz danach waren die wieder krank. Warum? Weil sie ihre Gesundheit nicht festhalten konnten, weil kein Glaube da war. Der Teufel hat... Oder ich sag mal so, Jesus hat ihr Knie geheilt. Ich bin's einfach mal nur beim Knie als Beispiel. Und sie spüren, wow, cool, alles weg, tut nicht mehr weh. Dann wartet der Teufel ein paar Tage und dann gibt er dir kurz einen Stich ins Knie. Und wenn die Leute jetzt doof sind, sorry, wenn ich so direkt bin, und sagen, oh, es ist wieder da. Was sprechen sie? Es ist wieder da. Wen autorisieren sie? Den Teufel, sie geben Vollmacht, ihr Geschehen nach den Worten deines Mundes, sie geben Vollmacht dem Teufel, ihr Knie wieder voll mit Schmerzen zu geben, obwohl Jesus es, was hat? Geheilt. Merkt ihr, wie böse das ist? Du musst sagen, es tut weh, ja, ich spüre den Schmerz, aber das ist illegal. Könnt ihr euch erinnern? Jede Krankheit ist illegal. Und irgendwann muss man anfangen. Ich habe oft hier sonntags gepredigt mit den allerschlimmsten Schmerzen. Aber ich habe gesagt, ich predige. Manchmal war es so, ich hatte hier Schweißausbrüche von den Schmerzen. Leute haben gedacht, ich schwitze, weil es warm ist. Aber ich habe mich nicht auf die Schmerzen fokussiert. Sondern ich habe gesagt, ich tue das, was ich immer tue und das geht, es ist illegal. Und manchmal so plötzlich, wie es da war, war es nächsten Morgen so plötzlich wieder weg. Das ist nicht normal. Wenn ich was habe, habe ich was. Wenn im Knie oder sonst im Rücken was kaputt ist, ist es kaputt. Aber der Teufel kann dir Schmerzen geben, obwohl nichts kaputt ist. Und du musst aufpassen. Wenn du nicht mehr zweifelst Wow, dann wirst du richtig gefährlich für den Teufel. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass der Schwitzen anfängt, wenn er dich sieht oder hört. Er schwitzt dann, nicht mehr du. Amen. Halleluja. Wow. Weiter, nächster Vers. Darum sage ich auch, alles, was ihr betet oder bittet in eurem Gebet, glaubt nur, merkt ihr, wo die Verantwortung ist, merkt ihr, wo der Schlüssel ist, nicht beim Vater. Wir müssen nicht Gott überzeugen. Manchen Christen, mit denen ich in Gebetskreisen war, da kam es mir so vor, wie wenn die wurden immer lauter, bis sie regelrecht geschrien haben. Irgendwann habe ich dann gefragt, hat Gott ein Hörgerät? Ist die Batterie leer? Oder warum schreist du so? Ja, das muss so sein. Nee, das muss nicht so sein. Gott ist nicht schwerhörig. Sie haben wirklich gedacht, je mehr sie schreien, je mehr drumherum sie was machen, desto mehr muss Gott sich bewegen. Du musst Gott nicht überzeugen, für dich zu sein. Er ist für dich. Er hört dein Gebet. Gott will, dass Kranke gesund werden, mehr wie du es willst. Gott will, dass du finanziell versorgt bist, mehr als du es willst. Gott ist für dich. Amen. So, brauchen wir nicht schreien. Also, darum sage ich euch, sagt Jesus dir heute Morgen, egal wie du heißt, alles, was du bittest, du und ich heute Morgen in unserem Gebet, glaub, dass du es empfangen hast. Glauben heißt, wer weiß noch, Hebräer 11, Vers 1, das Überzeugtsein von dem, was man noch nicht sieht, Super Martin. Im Englischen die Substanz, gibt's im Deutschen nicht, leider, ist verloren gegangen, aber es ist das Überzeugtsein, ist Glauben von dem, was man noch nicht sieht. Das heißt, du bist jetzt überzeugt, wenn du gebetet hast, dass du es empfangen hast. Du siehst es aber noch nicht, sonst bräuchst du keinen Glauben. Wenn ich sehe, brauche ich keinen Glauben. Glauben brauche ich so lange, wie ich es noch nicht sehe. Ist das gut? Glaube, dass du es empfangen hast, so wird es euch zuteil werden. Amen. Leute, als Gott mich mit Asthma in Toronto geheilt hat, 2019, ich bin nicht geheilt worden, weil der Pastor, der vor mir stand, wo ich gar nicht wusste, dass das ein Pastor aus Australien ist, der rumdreht, mir die Hand auf die Brust legt und ich denke, meine Brust brennt weg vom Feuer und ich spüre, boah, ich habe ein paar Mal gehustet, jetzt ist es weg. Es ist nicht passiert, weil dieser Mann voller Glauben war. Es ist passiert, weil ich jahrelang gesagt habe, ich bin geheilt von Asthma und es wird sich manifestieren. Ich habe reingebissen wie ein Pitbull und nicht mehr losgelassen. Ich hatte auch meine Kämpfe, ich hatte auch manchmal meine Täler, ich hatte auch manchmal meine Zweifel, aber dann bin ich immer wieder morgens zurück in die Gnade und habe gesagt, Herr, stärke meinen Glauben. Bete beim Vater für meinen Glauben. Ich bete das fast jeden Tag. Jesus, bitte beim Vater. Ich weiß, dass er das sowieso macht. Aber es tut mir gut, wenn ich das bete. Ich sage, Jesus, bitte beim Vater für meinen Glauben, dass mein Glaube nicht nachlässt. Amen. Denn niemand kann dir helfen, wenn du keinen Glaube hast. Niemand kann deinen Glauben, deinen persönlichen Glauben ersetzen. Auch Jesus kann das nicht. Er kann nur mit dir zusammen dran bauen und ihn stärken und mit dir zusammen in die richtige Richtung gehen, dass durch das Wort Gottes, Glauben kommt vom Hören des Wortes Gottes. Ein Austausch der Lüge mit dem Wort Gottes bringt Glauben. Amen. Dein Konto ist null, die Rechnung liegt da, die nächste Rechnung kommt und du stehst da und denkst, so und jetzt? Dann hilft dir nur Glauben, dem du sagst, Gott ist mein Versorger, Punkt. Wie weiß ich nicht? Wie es funktioniert, weiß ich nicht. Wo das nächste Geld herkommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, mein Gott ist mein Versorger. Punkt. Amen. Leute, das ist ein Prinzip, das ist in jedem Bereich deines Lebens so. Du darfst nicht zweifeln, sondern du musst sagen, ich habe es empfangen. Halleluja. Amen. Amen. Leute, ist so wichtig, gerade auch im Bereich von Heilung. Ich erlebe immer wieder, und das tut mir im Herzen weh, dass Leute, die kommen zu Malis oder so und sagen, Malis, bet mal für mich. Dann nach der Malis rufen sie mich an. Dann erzähle ich das der Malis, sag Malis, ja, hat er gerade bei mir angerufen. Leute, das ist Unglauben. Nicht, wenn viele Leute für dich beten, passiert, sondern wenn du anfängst zu glauben. Ich lasse manchmal auch für mich beten und dann sage ich so, Amen. Und dann lasse ich nimmer beten, ich sage ich so, ich habe es empfangen, Amen. Dann gehe ich über ins Danken. Sag danke Herr, dass es mir gehört. Danke, dass ich es empfangen habe. Danke, dass es kommt. Danke. Ich habe neulich mit jemand am Telefon telefoniert Und da habe ich gesagt, du, ich habe gesehen, wie der Vater im Himmel einen Engel losgeschickt hat für deine Heilung. Die Person, hurra, Halleluja, danke. Natürlich, hätte auch so reagiert. Aber dann nach einer Woche, nach zwei, wieder ein Anruf. Oh, es ist immer noch, tut immer noch weh, ist immer noch, sage ich. Und dann sofort die Warnung vom Heiligen Geist. Du stoppst den Engel Gottes auf dem Weg zu dir. Habe ich euch letzte Woche gesagt, wenn wir bei Amazon was bestellen oder bei eBay oder sonst wo im Internet, wissen wir, dass wir nicht, wenn wir auf Bezahlen klicken, bezahlt macht's plopp und es klingelt an der Tür und da steht einer, oh, ihr Paket ist da. Da haben wir das verstanden, dass das so nicht funktioniert. Im Geist ist es manchmal auch so. Habe ich gesagt, halte fest, ich habe gesehen, der Engel ist unterwegs und bringt dir deine Heilung. Manchmal ist es so, manchmal anders. Jesus hat immer anders geheilt, ist euch das schon mal aufgefallen? Mal spuckt er, macht einen Brei, nee, gut, weil es ist gut, es hat geheilt. Manchmal legt er die Hände auf, manchmal sagt er, geh, du bist geheilt. Immer unterschiedlich, damit die Menschen, wir, heute, jetzt, und nicht denken, das ist die Heilungsmethode. Wir hatten hier Leute, die kamen ständig zu mir. Thomas, lern mir, wie man Leute heilt. Sei, das kann ich nicht. Das kann nur der Heilige Geist. Ja, wie betest du denn für Leute? Dann habe ich gemerkt, dass die Person nebendran steht und aufschreibt, was ich bete. Es kann hilfreich sein, aber es ist keine Methode, versteht ihr? Sondern es ist etwas, was in dem Moment vom Heiligen Geist ist. Das kannst du genauso gut wie ich. Nur ich bin ein bisschen trainierter. Mir fällt es ein bisschen leichter vielleicht wie dir. Es macht keinen Unterschied. Es gibt vor Gott kein Ansehen der Person. Im neuen Bund sind wir alle auf Augenhöhe. Sohn zu sein genügt mir voll und ganz. Ich merke immer, wenn der Vater mit mir redet, der Sohn oder der Heilige Geist, der sagt immer Thomas zu mir. Er sagt nicht Herr Pastor Bauer, er sagt nicht Prophet Bauer oder sonst irgendeinen Titel, macht Gott nicht. Diese Dinge, die gibt's beim Vater in dem Sinne nicht, das sind Leute, die sich damit auszeichnen. Ich habe die Woche gehört, es gibt eine Gemeinde in Deutschland, da predigt der Pastor, zuerst kommt die Gemeinde und dann kommt nichts. Und alle hier, die im Gottesdienst sind, müssen ihr ganzes Leben, ob das ihre Kinder, ihre Familie, ein Arbeitsplatz ist, alles um die Gemeindetermine bauen. Leute, das ist sowas von unbiblisch. Zuerst kommt Jesus in deinem Leben. Das ist der Erste. Jesus kommt in deinem Leben, ist die Nummer eins. Ja oder nein? Wer kommt dann? Dein Ehepartner. Der erste, wichtigste Person in deinem Leben für dich ist Jesus. Die zweite Person, wichtig, wenn du verheiratet bist, ist dein Ehepartner. Die drittwichtigste Gruppe sind deine Kinder. Und dann, danach, kommt die Gemeinde. Wenn das durcheinander bringst, ist was nicht mehr in Ordnung. Die Bibel sagt ganz klar, wer in der Gemeinde dienen will, sei ein treuer und guter Ehemann. Ein guter Vorsteher seiner Familie, ein guter Vater oder gute Mutter für seine Kinder. Wenn du zu Hause nicht sauber bist, bist du hier schon zweimal nicht sauber. Wie soll das funktionieren? Wenn du zu Hause nicht das lebst, was die Bibel sagt, wie willst du es hier den anderen lernen? Ich finde immer lustig, dass wir hier immer wieder Leute haben, die wollen die anderen belehren. Die Bibel sagt ganz klar, kann ein Blinder einen Blinde führen. Manche habe ich hier schon gehabt, die wollten Lebensberater werden. Da sage ich, welche Leben willst denn du beraten? Ja, der Bruder da und die muss sich ändern. Sei, weißt du, wer sich am allermeisten ändern muss? Das bist du. Schau mal in das Chaos in deinem Leben, bring das mal in Ordnung. Weil dich nimmt hier niemand ernst, weil jeder kennt dein Chaos. Leute, Leute, Leute. Wow, wow, wow. Keine Ahnung, wo wir wieder hindriften. Ich habe gesagt, Herr, lass mich der liebe Pastor sein heute. Nicht wieder der Zusammenknüppler. Die Wahrheit macht frei. So, hier gibt's zwei Punkte in der Passage. Jetzt kommen wir, der erste war Zweifel, der dich abhält, siegreich zu sein. Gell? Nächster Vers. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Das ist der zweite Schlüssel, der dein Gebet verhindert, auffällt, bedrängt, manipuliert oder wo der Vater sagt, nö. Ist nicht leicht, gell? Wenn ihr steht und betet, so vergebt. Leute, das ist auch genau dasselbe, was im Abendmahl steht. Du musst frei und sauber ins Abendmahl. Die Bibel sagt, deswegen sind viele Kranke und Schwache unter euch und viele sind schon gestorben, weil ihr nicht in der Wahrheit steht, in der Wahrhaftigkeit. Leute, einmal beten und sagen, ich vergebe, das ist nicht die Lösung. Manchmal dauert es lange. Meiner Mutter dauert es 4 Ansätze über 10 Jahre, bis ich meiner Mutter vergeben konnte. Meinem Vater in einer Nacht, wo er im Sterben lag. Manchmal ist es ein Prozess, manchmal geht es schnell. Aber Gott sieht in unser Herz und er will von dir deine Willigkeit sehen zu vergeben. Er sagt nicht, heute komme ich und dann musst du heute vergeben. Solange es noch wehtut, ist es nicht durch. Erst wenn es nicht mehr wehtut, dann bist du durch mit der Vergebung. Und der Teufel wird alles tun, dass wenn er irgendwo deine Wunde riecht, hast du schon mal gesehen, dass wenn ein Tier sich verletzt, dann kommen gleich die Fliegen. Glaubt ihr, dass das bei uns anders ist? Wenn wir im Geist eine Verletzung haben, die wir eigentlich gar nicht haben sollten oder bräuchten, kommen sofort die Fliegen. Satan, Belzebul ist der Herr der Fliegen. Und sie legen Eier in die Wunde, damit die Wunde sich infiziert, immer größer wird, anstatt zu heilen. Gott ist im Heilungsbusiness. Was wird er machen, wenn er bei dir riecht? Die Fliegen riechen die Wunde. Er schickt dir genau wieder ähnlich Leute, die auf ähnliche Art und Weise dich wieder verletzen. Habt ihr das schon mal erlebt? Für mich war das ein Phänomen, wo ich gesagt habe, immer wieder treffe ich dieselben Leute, die mich immer wieder auf dieselbe Art und Weise verletzen, nämlich genau da, wo meine Baustelle war. Und dann musst du zurück, wo du in die Sackgasse reingefahren bist, musst du zurück zum Punkt, wo du reingefahren bist. Stimmt's? Ich bin auch die letzten Wochen in ein paar Sackgassen gefahren. Ich habe gemerkt, boah, ich komme nicht mehr raus. Weil du versuchst, durch jede Garage irgendwo durchzufahren, nee, geht nicht. Soll ich mit dem durch den Garten? Nee, geht nicht. Nee, du musst wieder zurück, wo du rein bist. Das bedeutet, manchmal muss man auch Buße tun und sagen, Herr, jo, das passt nicht, wie ich das probiert habe. Und dann kommst du wieder an einen guten Punkt. Aber Vergebung ist so wichtig. Zweifel ist eine Baustelle, Vergebung ist eine Baustelle. Damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Unbearbeitete Dinge verhindern manchmal Gebet. Seht ihr, wie gut es ist, wenn man gleich vergeben kann? Vergebung ist eine gute Sache, aber ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Stufe 2, dass du nicht mehr verletzbar bist. Das ist das, wo du leben sollst. Wenn du im Geist lebst und im Geist wandelst, sagt Paulus, dein Geist ist nicht verletzbar. Ich kann jetzt sagen, Melli Geist, du bist eine blöde Kuh. Melli reagiert gar nicht, sie grinst mich an. Wenn ich jetzt aber irgendwelche Dinge nehme von Melli, vielleicht von ihrem Körper oder von ihrer Art oder was sie als sagt oder wie sie manchmal spricht oder vielleicht lispelt sie, sie lispelt ja nicht. Aber ich würde sagen, oh Melli, du Lispeltante. Sofort macht's. Stimmt's? Und der Teufel weiß das. Aber wenn wir im Geist leben, sagen, nee, ich lasse das nicht mehr an mich ran. Manchmal bete ich, sage ich, Herr, heute keine Verletzung. Verletzung muss leider draußen bleiben. Und komischerweise, das funktioniert. Es funktioniert. Ich sag, Herr, bereite mich vor für die der Teufel heute mein Leben schicken will, um mich zu verletzen. Ich will einen Schritt voraus sein. Ich gehe heute in der Vergebung. Ich ziehe den geistlichen Teflonanzug an. Jedes Hundehäufchen, was fliegt, kann nicht haften. Es ist antihaft. Es fällt ab. Amen. Beschäftig dich nicht mit dem Hundehäufchen. Es gibt so einen schönen Witz, wo 2 Besoffene aus der Gaststätte kommen und sagen, boah, guck mal, ein Hundehäufchen. Dann nimmt er so einen Finger, schmeckt, oh ja, Hundekacke. Haben wir ein Glück, dass wir nicht reingetreten sind. Ist ein Männerwitz, ich weiß, Frauen können da nicht lachen. Aber manchmal denke ich das so im Geist. Manchmal will der Teufel, dass wir Hundehäufchen haben, wo wir reintreten sollen. Dann sind wir so schlau, treten nicht rein, aber dann fassen wir es an, weil wir Bestätigung haben wollen, ob es wirklich ein Hundehäufchen war. Vergiss das doch, lass das doch einfach liegen, das stinkt. Und dann fassen wir uns an, dann geben wir jemand die Hand und die sagen, njam, njam, njam. Ja, im Natürlichen begreifen wir es, im Geist ist es manchmal ein bisschen komplizierter. Aber Gott ist gut. Lukas 11, ab Vers 5. Lukas 11, ab Vers 5. Leute, das ist so gutes Material heute, das macht euch frei. Ich spüre das, das ist Freude beim Herrn. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Wir fahren zum Lidl oder zur Tankstelle, die 24 Stunden auf hat. Das hatten die damals nicht. Da gab es nur Freunde oder halt nichts. Dazwischen gab es nicht viel. Ja? Nächster Vers. Denn mein Freund ist zu mir gekommen. Also mit anderen Worten, ich habe Besuch. Ja, er ist gekommen zu mir auf einer Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Dazu muss man nochmal verstehen, in der Antike auch viele südländische Leute, viele Türken sind so, Griechen, Spanier, Italiener, andere auch. Wenn du da kommst, da kannst du nicht kommen, ohne zu essen. Das geht nicht. Du kannst da nicht geschwind vorbeischauen. Das ist immer hier, da und dann wird aufgetischt. Und wenn die wissen, dass du kommst, dann machen die eine Tafel. Du hast schon 2 Tellerchen leer gegessen, dein Bauch, der Platz fasst, da sagen die, oh, gibt auch noch Nachtisch, gibt auch noch ein Eis und das griechische Spezialität, türkische Spezialität, und du sagst, bla, bla, aber die freuen sich und da musst du immer essen. In vielen afrikanischen Ländern ist das so. Es ist für die eine Selbstverständlichkeit, jemand was vorzusetzen, wenn der kommt. Versteht ihr, was das für eine Kultur ist, was wir hier lesen? Es wäre für ihn eine Schande gewesen, seinem reisenden Freund, der vorbeikommt, nichts geben zu können. Ihm ist lieber, nachts seinen anderen Freund rauszuklingen, sagen, ey, ich bin in Not, ich weiß, es ist spät, aber bitte gib mir ein Brot, ich habe Besuch, ich schäme mich. Seht ihr, wo sein Herz ist? Beim Besuch, nicht bei sich. Weiter. Nächster Vers. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, mitten in der Nacht, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Such dir jemand anders. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Völlig menschlich, gell? Jesus sagt uns das heute Morgen, dir und mir, erzählt uns diese Geschichte. Nächster Vers. Ich sage euch, pass gut auf, was Jesus sagt hier. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, wie viel mal besser ist Gott als ein Freund? Dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Seht ihr, von wem Jesus hier spricht? Vom Vater. Diese Geschichte ist vom Vater. Du hast eine Not, warum auch immer. Wegen dir oder wegen anderen. Und du betest und sagst, Papa, ich brauche unbedingt ein Brot, ich habe Besuch. Dann denken wir menschlich, der menschliche Freund sagt, oh, ich bin müde, ich habe keinen Bock, zieh weiter, hau ab, irgendwas. Und Jesus nimmt diese Geschichte auf, weil sie jeder verstehen kann. Und dann sagt Jesus was Bemerkenswertes. Wenn er es dir schon nicht gibt, weil du sein Freund bist, weil er die Freundschaft nicht gefährden will, will Gott die Freundschaft zu uns gefährden? Niemals nicht. Du bist noch mehr als ein Freund, du bist ein Familienmitglied. Dann wegen deines unverschämten Drängens. Was heißt es für uns? Dranbleiben, nicht aufgeben, nicht sagen, okay, gut, ich hab's probiert, muss man nicht gleich so aggressiv reagieren, ne? Ich weiß, es ist 3 Uhr nachts, ne? Ich habe ja nur gefragt, boah, so bockiges Ding, ey, boah, komm nie wieder, komm du mir nur nicht mehr, wenn du mal was brauchst, bäh. So reagieren manche Christen. Ich hab gebetet, der Vater reagiert nicht, Jesus sagt, bleib dran. Bleib dran. Wenn es die Freundschaft nicht macht, dann das Drängen. Es gibt eine fantastische Bibelstelle. Irgendwann vielleicht gibt Gott mir die Gnade, darüber zu beten. Da heißt es, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Die Gewalttätigen. Nicht die Sanften und ja, mal gucken, was passiert. Die Gewalttätigen. Und als ich das vor 20 Jahren oder 23 Jahren, habe ich zum ersten Mal gehört, ich war aggressiv auf den Pastor. Ich habe gesagt, er spinnt. Ich war da in einer Phase, wo ich wirklich seelisch, ging es mir nicht gut. Und ich war so, jedes Lied, was zu laut war, gefiel mir nicht. Es musste alles sanfter Lobpreis sein. Ich war ganz dünnhäutig. Und dann redet er von den Gewalttätigen. Ich habe gedacht, Ich habe gedacht, ich brauche einen Therapeut, ich brauche einen Pfleger, ich brauche Massage, ich brauche Wellness. Und er predigt von den Gewalttätigen. Ich denke so, ich habe 2 Jahre, ich erwürge den, ey. Wie kann man so predigen? Ich wollte diese Bibelstelle nicht wahrhaben. Ich habe die auch null verstanden. Es hat lange, lange gedauert, bis ich verstanden habe, ja, es ist so. Die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Amen. Und Gott sagt es hier. Hör nicht auf zu bitten. Bedräng mich. Lass nicht locker. Das kannst du nur, wenn du weißt, der Vater ist gut. Der Vater hat ein volles Lager mit Brot. Der Vater gibt gerne. Sonst wirst du sofort aufhören zu bitten. Schon mal jemand gebraucht und der ist, vielleicht bist du umgezogen und sagst, hey, kannst du mir in 2 Wochen helfen umziehen? Ungern. Oh, und du merkst, der druckst so rum und du denkst so, hey, ich hab dir doch letztes Mal auch geholfen. Ja, aber in 2 Wochen ist schlecht und so. Und du denkst so, nee, Freund, wir sind Freunde und du hilfst mir jetzt. Und du sagst, ich bestehe da drauf. Hör auf mit dem Käse jetzt, du kommst in 2 Wochen, ich brauche dich, diskutier nicht rum, verschieb die anderen Termine, du bist da. Und dann rufst du nochmal nach einer Woche an, sagst, es geht aber klar, oder? Hör mir auf, wenn du am Samstag nicht da bist, ist was los. Am Samstag hilfst du, wie alle anderen auch. Und dann merkst du, bub, der kommt am Samstag, denkst du, das hat gefruchtet. Hättest aber auch sagen können, okay, schade, dachte, wir wären Freunde, Ist es gut, dass Gott uns das sagt? Als ich das gelesen habe, ich dachte, Jesus, du bist der Hammer. Du bist doch der Hammer. Johannes 14, Vers 13. Johannes 14, Vers 13. Interessant, dass Jesus sich auch zu dir stellt. Was ihr bitten werdet in meinem Namen. Hier steht nicht, wenn ihr das bittet oder das nicht. Oder so bittet, oder frisch geduscht und schön gewaschen kommt. Das steht da alles nicht, was so Religion draus macht. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt es mal mit mir. Was ich bitten werde in seinem Namen, sagt er, das will ich tun. Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wow. Natürlich wird Jesus dir nicht Dinge geben, die jetzt für die Sünde sind, aber das beten wir ja nicht. Gehe schwer von aus. Aber was wir bitten werden, das will er tun. In ihm ist das Ja und das Amen. Ich wünsche mir, dass dein Glauben heute steigt. Das ist alles so eine schlechte Beschreibung. Dein Glauben, der steigt ja nicht, aber wird er stärker, wird er reiner, wird er sauberer. Ich habe kein richtiges Wort dafür. Ich möchte, dass der Glauben steigt wie so eine Flut in dir. Wo du jetzt schon spürst, ja, wenn ich das nächste Mal für einen Kranken bete, kann eigentlich nichts passieren. Weil er sagt, bittet, sucht, klopft an, ich bin für dich, ich bin mit dir. Wenn du meinem Namen betest, in seinem Namen, nicht im Namen des großen Predigers Thomas, sondern in seinem Namen, er sagt, ich will es tun, damit der Vater verherrlicht werde. Ist das gut? Noch 2 Bibelstellen, haben wir es heute. Jeremia 29, ab Vers 11. Jeremia 29, ab Vers 11. Habt ihr bestimmt alles schon mal gelesen, aber ist mir heute Morgen nochmal so wichtig geworden, vom Heiligen Geist euch das zu sagen. Ich weiß, ich tue oft euch Sachen sagen, die abgehen. Manche Predigten sind scharf, aber ich weiß, der Heilige Geist bereitet euch vor. Er macht euch stark. Aber ihr dürft keine Angst haben vor dem, was kommt. Manchmal passiert mir das auch, da rutsche ich in eine Angst und dann merke ich so, nein, das ist nicht vom Vater. Und dann sage ich, Angst, du gehst jetzt. Manchmal geht's schnell, manchmal dauert's länger. Aber hier steht etwas, was für uns immens wichtig ist. Es war eine der wichtigsten Bibelstellen, wo ich frisch bekehrt war, wo ich die dann irgendwann gehört habe. Und die habe ich so auf meine Herzenstafel geschrieben. Weil ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin ohne Frieden. Es gab bei uns keinen Frieden. Die einzigste Zeit war eine Woche vor Weihnachten, wo mein Vater nicht gewalttätig war. Wo wir wussten, da gibt's keine Schläge. Komisch religiös, gell? Aber das war zumindest mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, wow, da brauche ich keine Angst haben. Eine Woche im Jahr ohne Angst. Das war schon mal gut. Aber viel mehr als das ist der Vater. Denn ich weiß wohl, sagt der Herr, was ich für Gedanken über dich habe. Willst du wissen, was der Vater für Gedanken über dich hat? Er hat gute Gedanken. So spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Wenn irgendwann Leid in deinem Leben war, gibt's nur 2 Möglichkeiten. Stolz, dem Stolzen widersteht Gott. Es ist halt so, bis der Stolz geht. Und es ist auch wieder gut, haben wir vorhin bekannt, dass alles uns zum Besten dienen muss. Oder es ist Unglauben oder Lüge, wo der Teufel in dein Leben kommt mit Lüge und dir sagt, das muss so sein oder das ist halt so. Aber alles andere Leid, wenn du für den Herrn leidest, hast du immer einen Segen und eine Frucht. Merkt ihr das? Wenn du für Stolz oder wegen einer Lüge leidest, ist niemals Frucht in deinem Leben. Da gibt's keine Belohnung für. Gott kann nicht Stolz belohnen. Gott kann nicht Lüge belohnen. Gott belohnt Glauben. Und er sagte, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe ein Ende, das du wartest. Ein Ende, auf das du wartest. Bei mir in der alten Übersetzung, und das gefällt mir viel besser, da steht, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung. Seht ihr, schon wieder ist was abgeändert. Auch in unserer Online-Bibel. Ich liebe die alte Lutherbibel. Nochmal, kauft sie euch. Ein Ende, auf das ich warte, kann man so übersetzen. Aber ich will ja Zukunft und Hoffnung. Egal, wie es da draußen sich verändert, wir haben immer noch Hoffnung und Zukunft. Das ist verrückt, oder? Die Leute sagen, es wird alles immer schlimmer. Und manchmal merke ich, diese Angst will auch bei mir andocken, aber ich wehre mich dagegen. Ich habe Zukunft und Hoffnung. Ich habe Zukunft. Gott gibt mir eine gute Zukunft. Gott gibt dir eine gute Zukunft. Die haben wir schon. Wir leben heute in der Zukunft. Cool, oder? Wir leben in der Zukunft, weil Gott es gut mit uns meint. Er hat gute Gedanken über uns. Der Teufel sagt, es wird alles schlimmer. Ich werde euch alle töten. Ich bringe euch Christen alle um. Ja, das sagt er schon immer. Hat auch nicht immer geklappt. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er hat gute Gedanken über mich. Vers 12. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Ihr werdet mich anrufen, hingehen, ins Gebet gehen, ihn anrufen, ihn bitten. Und er sagt, er will erhören. Im alten Bund schon. Im alten Bund schon. Ich glaube auch, dass viele Bibelstellen auch hier schon wieder ein Hinweis ist auf die neue Schöpfung. Bin ich absolut überzeugt von. Ja? Ihr werdet hingehen. Ich bin ja schon hingegangen. Ich muss nicht mehr ins Heiligtum, nach Jerusalem, im Tempel, brauche ich nicht. Ich bin ja der Tempel. Näher als bei mir sein kann ich ja nicht. Ihr werdet suchen und finden, Vers 13. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ihr werdet mich suchen und finden. Haben wir das vorhin gelesen? Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, von ganzem Herzen ist mit vollem Glauben. Von ganzem Herzen ist mit vollem Glauben. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Der Glaube kommt aus dem Herzen. So wie du glaubst, so bist du. Denk drüber nach. So wie du glaubst, so bist du. Das, was du glaubst, ist in deinem Leben vorhanden. Das, was du jetzt glaubst, baust du deine Zukunft. Ich könnte auch sagen, die Bäumchen, die du heute pflanzt, von denen wirst du morgen essen. Pflanzt du nicht, pflanzt du das Falsche, wirst du auch Frucht haben in der Zukunft. Aber vom Guten haben wir gute Frucht. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, 14, was sagt er? So will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bis dahin, den Rest wollen wir nicht. Bis dahin, so will ich mich finden lassen. Ist es gut? Wenn du betest, will Gott sich von dir finden lassen. Es ist nicht schwierig, sondern es ist einfach. So, die letzte Bibelstelle, Hebräer 6, ab Vers 13. Und da lese ich euch aus Neues Leben vor. Wir haben online leider das neue Leben nicht, die gibt's nicht. Vielleicht kommt sie irgendwann. Kannst du ja was anderes nehmen, Tina. Und ich lese euch das mal vor. Denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Weil Gott bei keinem größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen und sagte, ich werde dich reich segnen. Gott hat's geschworen. Uns verbietet er zu schwören, weil wir den Schwur nicht halten. Er selber hat geschworen, ich werde dich reich segnen, es geht um dich, weil du bist ein Nachfolger Abrahams durch den Glauben, ein Kind Abrahams durch den Glauben. Ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. 16. Wer einen Eid leistet, schwört bei einem Größeren, dass er diesen Eid halten wird, und ein solcher Eid ist ohne Zweifel gültig. Vers 17. Auch Gott verpflichtet sich mit einem Eid, damit die Empfänger, du und ich, dieser Zusage vollkommen sicher sein konnten, dass sie unabänderlich war. Das ist der Burner, oder? Gott selber sagt, was ich sage, mache ich. Gott gab uns also, Vers 18, sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, haben wir das auch gelesen. Denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Wollen wir das? Ja, Amen. Jetzt kommt's. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Wow. Für unsere Seele. Unser Geist glaubt. Unser Geist zweifelt nicht an Gott. Die Seele zweifelt. Die Seele braucht die Waschung im Wasserbad des Wortes. Die Seele muss dem Geist anfangen nachfolgen. Nicht umgekehrt. Dein Geist muss ihn nicht überzeugen, dass es Gott gibt und dass er gut ist. Sondern deine Seele kommt immer wieder und sagt, sollte Gott gesagt haben, aber was ist wenn, wenn, was, warum, aber guck mal hier, guck mal da. Dein Geist sagt, nein, es ist so. Aber hier ist es eine feste Zuversicht und ein starker Anker, ein vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Leute, das ist der Hammer. Dorthin ist Jesus uns bereits vorausgegangen. Letzter Satz, er ist unser ewiger Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks geworden. Wow, wow, wow. Merkt ihr, wie gut Glauben ist, wie wichtig Glauben ist, wie gut es ist, wenn wir glauben von ganzem Herzen, wenn wir überzeugt sind, dass wir einem guten Gott glauben, der das Ja und das Amen schon in sich trägt, bevor wir beten, bevor wir bitten. Amen, Halleluja. Wir gehen heute ins Abendmahl. Sammy, du darfst ein bisschen Pets laufen lassen, nimm's mit auf, ist egal, ist halt ein bisschen länger. Das dient auch oft den Leuten, die im Internet zuhören und keine Gemeinde haben oder noch eine suchen, wie auch immer. Wir wollen heute ins Abendmahl und lass uns mal aufstehen, lass uns mit einer Überzeugung aufstehen und mit einer Erwartung ins Abendmahl gehen, voller Glauben. Überlege mal, was Jesus sagt, du sitzt am Tisch mit ihm im Angesicht deiner Feinde. Das Abendmahl ist ein Bekenntnis, dass Gott gut ist, dass er für dich ist, dass wenn du das Brot in der Hand hältst, dann verkündigst du den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Du sagst, der alte Leib ist gestorben, damit der neue Leib leben kann. Der neue Leib ist die Gemeinde, ist die Braut. Es bist du als Individuum und es ist hier die Church of the River als Gemeinde. Wir sind viele Glieder, aber ein Leib, weltweit ein Leib. Alle Gemeinden, die Jesus gehören, sind ein Leib. Und heute Morgen darfst du voller Glauben das Abendmahl nehmen. Aber ich möchte dich auch bitten, auch so wie es im Text heißt in 1. Korinther, dass du dich überprüfst, dass wenn irgendwo noch was ist, irgendjemand, wem du vergeben sollst, dann triff jetzt die Entscheidung und sag, Herr, ich bin bereit zu vergeben. Ich möchte vergeben. Ich möchte meinen Schuldigern vergeben. Ich möchte ohne Flecken, ohne irgendwas, was mich hindert, heute ins Abendmahl. Ich möchte der Person vergeben, auch wenn es eine gewaltige Herausforderung ist. Darfst du trotzdem heute ins Abendmahl, wenn du die Entscheidung wahrhaftig, ehrlich mit dem Herzen getroffen hast. Vielleicht kannst du sogar jetzt schon vergeben und sagen, ich vergebe und du spürst, okay, ist gut. Dann ist es noch viel besser, als wenn es erst irgendwann passiert. Ich merke, dass der Teufel uns immer abhalten will vom Abendmahl. Warum will er das? Weil es für uns die Kraft Gottes ist. Es ist für uns ein Bekenntnis, was uns stark macht. Es ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, dass du Jesus Christus gehörst. Und dann, wenn du das Brot jetzt nimmst, dann mach dir bewusst, dass der neue Leib erlöst ist durch die Strafe, die auf dem alten Leib, auf Jesu echtem Leib lag. Mach dir das bewusst und sag Danke dafür, dass der neue Leib erlöst ist, und zwar ganz. Halleluja. Welch eine Kraft, Leute. Ich hoffe, ihr spürt heute Morgen die Kraft Gottes hier. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Der Herr freut sich an dir. Er muss sich nicht zwingen, sich zu freuen, wenn er an dich denkt. Er freut sich. Und wenn du heute Morgen das Gläschen in der Hand hältst, dann mach dir bewusst, dass er sein Blut vergossen hat, um dich ein für alle Mal zu erlösen. All deine Schuld und Sünden zu bezahlen. Nicht nur die von gestern und heute, auch die von morgen. Was ist das für ein gewaltiger Akt Gottes, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Welch ein gewaltiger Akt. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden haben. Mach dir das bewusst, dass es der neue Bund ist in seinem Blut. Der neue Bund in seinem Blut. Sag danke, Jesus, für diesen neuen Bund. Danke, dass ich erkauft bin mit deinem Blut. Und danke, dass dein Blut stärker ist als jede Sünde. Und danke, dass deine Gnade stärker ist als jede Sünde. Und dass deine Gnade immer mächtiger ist als jede Sünde. Danke, Jesus, für diesen Sieg. Für dein Leben, für dein persönliches Leben, sag ihm Danke. Und danke für den Sieg für die Church of the River. Für deine Gemeinde. Für dein Zuhause. Sag ihm Danke. Danke, Halleluja. Wenn du getrunken hast, warte, Bärbel sammelt es wieder ein dann. Aber schau noch einen Moment auf den Herrn. Sag ihm mit deinen Worten aus deinem Herzen einfach Danke heute Morgen. Überwinde alles, was jetzt nicht so ist, wie du es haben willst oder gerne hättest. Lass dich nicht ablenken jetzt. Sag deiner Seele, Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau auf den Herrn. Halleluja, Halleluja. Yes, Lord.